ins Vorzimmer unseres damaligen Landesbischofs Dr. Hau. Also so etwas, was der Bruder Werner beim Herrn Oberbürgermeister macht, dachte ich, also ich bin jetzt die rechte Hand. Durch meine Hand läuft alles, was der Herr Landesbischof sagt, tut, denkt. Ich bin der Filter. Aber es kam dann ganz anders. Ich war so ein kleiner Zuarbeiter und halb Rausschmeißer für unliebsame Personen. Nur einmal hatte Herr Landesbischof Hauch gesagt, ich brauche Sie. Ich muss vor jungen Leuten ein Referat halten, eine Jugendwoche in Stuttgart, was heißt evangelisch. Ich habe mich am Riemen gerissen, toll gearbeitet mit Zitaten und Geistesgeschichten, mit dem Durchblicken. Und der Herr Landesbischof hat gesagt, jetzt weiß ich, wie ich es nicht mache. War ein ganz großer Tiefschlag meines Lebens. Und er hat damals dann das Referat erarbeitet, das auch gedruckt erschien. Sind denn wir schon evangelisch? In Antiquariaten kriegen Sie es manchmal, kaufen Sie es, wenn Sie es finden. Sind denn wir schon evangelisch? Wir haben keinen Anlass, irgendwo einen Katholiken zu kritisieren oder einen Muslimen. Sind wir, die wir uns evangelisch heißen, auf deren Lohnsteuerkarte F steht, sind wir denn schon wirklich evangelisch? Haben wir es begriffen? Heute eine ganz große Unsicherheit, die auch durch unsere Kirche geht. Quer durch die evangelische Kirche in Europa, was heißt eigentlich evangelisch sein? Vor wenigen Wochen war die sogenannte Donaukirchenkonferenz in Wien. All die Kirchen im früheren Österreich-Ungarn, die aufgeteilt sind in Sprachgruppen, Serbisch, Slowenisch, Kroatisch, Ungarisch, Polnisch und dann nochmal aufgeteilt in Lutherisch, Reformiert, Baptistisch, Methodistisch. Alles ganz kleine Kirchlein, 12.000, 15.000 Evangelische, jeder hat einen Bischof mit so einem großen Bischofskreuz. Die fragen sich jetzt, 40 Jahre lang war evangelisch, dass wir so ein bisschen den Sozialismus kritisiert haben, dass wir ein Hort des Widerstands waren. Jetzt haben wir Freiheit, was ist denn eigentlich jetzt evangelisch? Was haben wir zu sagen? Wir sind gefragt im gemeinsamen Haus Europas. Die katholische Kirche weiß, was sie vorhat. Mit der Neuevangelisierung Europas. Ganz stark. Sie werden die 2/3 Mehrheit im neuen Europa sein, die katholische Kirche. Was haben wir als kleine evangelische Minderheit in Europa einzubringen? Sehr vieles. Bewahrung der Schöpfung, Frieden, Gerechtigkeit. Aber, Entschuldigung. Was haben wir wirklich geistlich einzubringen als Evangelische? In der Reformation war der Aufbruch eine Kraft, die das ganze Leben damaligen Menschen belebt hat. In Ulm hat man in den Zunftstufen der Bäcker und Metzger über die Gnade Gottes diskutiert. Es war aktuell. Wenn Sie in der Geschichte von Biberach und Ravensburg forschen, dann war plötzlich auf den Märkten, die Leute, wenn sie ihr Vieh brachten oder ihren Salat, die haben über das Wort Gottes gesprochen. Damals hat das Gesicht Europas anders ausgesehen als heute, dass nicht Politik im Vordergrund war, sondern habe ich ein Anrecht auf die Gnade Gottes oder nicht? Kann ich vor Gott bestehen oder nicht? Das war die aktuelle Frage. Und deshalb sollen wir uns durchaus heute fragen, auch wenn es Katholische unter uns geben sollte, es gibt gut evangelisch-katholische Christen. Manches Wort zum Sonntag von katholischen Priestern und Schwestern gesprochen ist gut evangelisch. Es hängt nicht an der Konfession, sondern ob das Evangelium, diese Kraft Gottes, Bruder Greichen hat uns das gesagt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, diese Dynamik gepackt und erfüllt hat, dass etwas von uns ausstrahlt. Und da möchte ich uns heute ein wenig helfen. Zuerst einmal heißt sicher evangelisch sein, mit der Bibel leben. Aus der Bibel leben. Mein langjähriger Begleiter und guter Freund, Professor Dr. Helmut Lamparter, langjähriger Vorsitzender des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg, liegt im Sterben. Ich habe ihn am letzten Samstag besucht, Tübingen. In dem edlen Gesicht, das hat mich erinnert an die vielen Sitzungen im Landesarbeitskreis des Jugendwerks, wenn Helmut Lamparter begonnen hat, und er hat immer abgeschlossen sein Gebet mit dem Liedvers: Gib, dass wir leben aus deinem Wort. Amen. Er hat diesen Vers abgeschlossen. Und dann war beinahe eine halbe Minute Pause. Und dann tauchte er aus seinem Gebet erst wieder auf, wie aus der Welt Gottes. Das war sein Gebet. Gib doch, dass ich aus deinem Wort lebe und dass das nicht bloß Garnierung meines Lebens ist. Wir wissen, dass Martin Luther uns als das Wichtigste der Reformation die Bibelübersetzung in unserer Sprache geschenkt hat. Da ist ja der Heilige Geist offenkundig am Werk gewesen. Das war nicht bloß einfach übertragen, sondern ist doch bis heute ein Kunstwerk. Als es um die Revision der Lutherbibel ging in der EKD-Synode, hat uns ein Literaturprofessor gesagt, hören Sie einmal, der Weihnachtsgeschichte, dieses E und dieses H und dieses I, es waren in derselben Gegend Hirten auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde, wie eine Symphonie bloß mit H und I und E. Hören, er hat uns gesagt, hören Sie nicht die Weihnachtsglocken klingen, wenn es heißt, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Kein Wunder geht das zu Herzen, nicht? Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm das Brot, sagte Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, wie ein großer Orgelklang, dieses weite, tiefe A. Aber es geht doch nicht bloß um Semantik, um Sprache, sondern dass das Wort Gottes eine Kraft ist, voll göttlicher Kraft. Als der Glaube in die Familie meiner Vorfahren kam, da war eine Ur-Ur-Urgroßmutter, Schulmeistersfrau, einem alten, armen Dorf auf der Schwäbischen Alb. Die hat noch nicht mal einen eigenen Pfarrer. Und wenn der Pfarrer so in das Filial kam, aus dem Dorf Dettingen, in dem Gott neues geistliches Leben geschenkt hat, da hat die Schulmeistersfrau gesagt, Herr Pfarrer Flicker, was muss man denn tun, wenn man je auch mal so fromm werden will? Dann hat er gesagt, Frau Schulmeisterin, lese Sie den Römerbrief. Und da hat sie angefangen bis zum Kapitel 1, dass Gott diese Welt dahin gegeben hat in allerlei Schlechtes, in Ohrenbläserei, in Geiz, Neid, Hass. Und da hat sie die Bibel zugemacht und als der Pfarrer sie gefragt hat, wie ging es beim Bibellesen, hat sie gesagt, das ist was für Dettinger, aber nicht für uns Hilbener. Und dann hat er gesagt, lesen Sie es nochmal. Und dann hat Gott sie ergriffen und hat gesagt, bist doch du. Voll alles Bösen, voll Ohrenbläserei, voll Geist. Nicht die Dettinger, du. Und hat auch gelesen, dass das Evangelium eine Kraft ist, solche Leute zu retten. Zu retten, die es braucht. Das war der Anfang mit einer Frau. Gott hat sehr oft mit Frauen angefangen. die diese Kraft Gottes zuerst erlebt haben. Bruder Geichen und ich durften lange schöne Jahre im Remstal wirken. Wenn ich da als Dekan in den Aufschrieben meiner Vorvorgänger, den Spezialsuperintendenten, gelesen habe, was da für grenzenlose Armut war. In diesem Tal mit seinen Weinhängen, wo alle zwei Jahre Missernte war. Und dann gab es auch kein Getreide. Die sind in den Schurwald hinauf und haben die Rinde abgelöst von den Buchen und haben es zermahlen und um das bisschen Mehl gemischt. Furchtbare, grenzenlose Armut, Hoffnungslosigkeit, Trunksucht, Diebstahl, Morden. Und dann ab 1840, 50 wird's anders. Da schreiben die Herren Dekane von Schondorf und von Gmünd, es kommt ein neuer Geist in unser Tal. Hoffnung, ein Impuls, Leute werden wieder tätig in der Arbeit. Es war nicht bloß die Industrialisierung. Wenn man die Vorvorgänger da fragt, die Herren Dekane, wie kam es denn, dann sagen sie, es geht eine Kraft aus von den kleinen Gruppen, die sich um Bibel und Gebet sammeln. Heute würden sie sagen, Stundeleute. Aber nicht, weil sie Stundeleute waren, sondern weil sie erlebt haben, das Wort Gottes ist deine Kraft. Bis hin zum Gottlieb Daimler, der in seiner Jugend erfasst war von dieser Kraft, kam eine Vitalität ins Leben hinein. Wer Bibel liest, ist nicht bloß einer, der in einen frommen Winkel sich zurückzieht. Karl Kufisch, der Kirchengeschichtsprofessor, hat die Geschichte der deutsch-christlichen Studentenvereinigung beschrieben, aus der Männer kamen, die nach 1945 unser Staatswesen wieder aufbauten. Hermann Ehlers, Reinhold von Tatenbrickler, Bischof Lilje, könnte jetzt noch viele aufzählen, die alle aus dieser Bewegung kamen. Und Kupisch hat diese Bewegung überschrieben, Studenten entdecken die Bibel. Die Bibel hat Leute geformt, die begabt waren, aber die willig waren, ihr Leben einzusetzen, schon im Dritten Reich zu widerstehen und nach 1945, als alles zerbrochen war, so wie heute Kuwait zerbombt ist, hoffnungslos wieder aufzubauen. Im Vertrauen auf die Kraft Gottes. Die Bibel macht nicht lebensuntüchtig. Sie macht lebensuntüchtig, dass wir mit der Kraft, lebenstüchtig, dass wir mit der Kraft Gottes rechnen, selbst wo überhaupt keine Hoffnung mehr da ist. Im bitterarmen Remstal oder im zerstörten Deutschland. Das Wort Gottes ist eine Kraft. Und ich frage mich, ob ich eigentlich, der ich so viel mit der Bibel zu tun habe, der ich die Bibel in allen Farben angestrichen habe, aus der Bibel lebe. Wie oft trifft mich ein Wort aus den täglichen Losungen? Ich denke, das ist ja eine Hilfe. Der Herr ist treu, welcher euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, so stand es neulich im Losungsbüchlein, sondern macht, dass die Versuchung ein Ende gewinnt, dass ihr es könnt ertragen. Ich habe gedacht, das ist, als es neulich im Losungsbuch stand, ein gutes Wort für die Andacht am Abend, als ich eine Sitzung hatte. Und habe mir Gedanken gemacht und habe das Losungsbüchle daheim liegen lassen. Und als ich in meinem Auto saß, dachte ich, Heidenheim, wie hat das Wort nochmal geheißen? Verstehen Sie, ein Wort, über das ich eine Auslegung geschrieben habe. Das war durch mich hindurchgegangen, wie das Wasser durch ein Brunnenrohr, aber das Wasser ist nicht nass dabei. Das Rohr ist nicht dabei nass geworden. Nichts eingedrungen ins Rohr. Lebe ich denn aus dem Wort Gottes? Können Sie sich selber fragen, aber mit mir geht es diese Frage. Die Kirche des Mittelalters, die war fromm, da hat es keine Reformation gebraucht. Da gab es Wallfahrten und Gesänge und Opfer und Fasten und Hospitäler. Da war Nächstenliebe und Frömmigkeit. Aber das, was Gott mit Martin Luther geschenkt hat, war das Wort Gottes. Was sagt Gott in seinem Wort für mich? diesem Wort, in dem ich vorkomme. Wollen habe ich wohl das Gute, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Ich elender Mensch, durch meine Situation. Das Wort Gottes, das so klar spricht. Ich habe einst 1945 Konfirmation gehabt, in den letzten Kriegstagen. Und als Konfirmationsspruch einen Spruch bekommen, sicher weil der Pfarrer noch ein paar alte Konfirmationssprüche übrig hatte, die sonst nicht zu verwenden waren. Damals konnten keine Konfirmationssprüche gedruckt werden. War am Anfang ganz erschrocken, am 21. März 1945. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Weihnachtsschulter, für nichts fürs Leben. Denken Sie, wie oft ich damit lebe. Und er heißt wunderbar Rat, Kraftheld. Wenn ich am Boden bin, nicht mehr kann, Herr, du hast mir dieses Wort gegeben, dass du der Kraftheld bist. Ich brauche nicht stark zu sein. Aus dem Wort Gottes leben, das ist evangelisch. Mit dem Wort Gottes leben. Ein zweites, was evangelisch ist, vor Gott leben. Sie wissen alle, dass Martin Luther sich als Seelsorger in Wittenberg aufgeregt hat, als seine Seelsorgekinder kamen und sagten, wir brauchen nicht mehr zur Beichte. Wir waren bei dem Herrn Tetzel und haben einen Ablassbrief gekauft. Wir haben schon im Voraus alle Höllenstrafen, die eventuell auf uns zukommen können, abgelöst durch ein paar Geldscheine oder Geldstücke. Und Luther, der aus der Bibel lebte damals, hat gesagt, wissen denn die Leute, was überhaupt Buße ist? Vor Gott leben, er hat damals seine Thesen von Wittenberg verfasst. Die erste hieß, dass unser ganzes Leben Buße sein soll. Wie stehen wir eigentlich vor Gott da? Ich muss jetzt neuerdings wieder das harte Geschäft machen, dass ich Noten geben muss. Leuten, die 14, 20 Semester Theologie studiert haben und zum Examen kommen, immer wieder Prüfungsvorsitzender zu sein in Tübingen und dann zu beurteilen, was sie wissen, was sie sagen können. War es noch befriedigend? War es noch ausreichend? Oder war es mangelhaft? Ein Fünfer kann bloß durch einen Zweier ausgeglichen werden. Oder durch zwei befriedigen. Das ist ein hartes Geschäft. Aber wie beurteilt eigentlich Gott mein Leben seit gestern Morgen, seit dem Sonntagmorgen? Noch nicht ganz 48 Stunden. War das, was ich getan habe, gut? Nein, das brauche ich gar nicht. War es denn befriedigend? Habe ich die Menschen gesehen, die eigentlich Gott wollte, dass ich sie sehe? Habe ich das getan, was vor ihm recht ist? Oder war es ausreichend? Oder war es ungenügend? Ich habe gar nicht viel gut, um einen Fünfer auszugleichen. Wenn es bloß mangelhaft war und sehr oft ist mangelhaft. Beim theologischen Examen darf man es zweimal versuchen. Wie in der Schule noch einmal eine Klasse wiederholen und wenn es dann nicht reicht, die Schäden aus. Dann sagt der Herr Oberstudiendirektor, schicken Sie Ihr Kind auf eine andere Anstalt, aber nicht mehr bei uns. Liebe Brüder und Schwestern, wie steht's denn mit uns? Wir denken immer im Blick auf andere Leute, aber wenn alles so wäre wie ich, dann wäre es nur verhältnismäßig gut. Nein, nein, wir sollen uns nicht an den anderen messen, sondern vor Gott leben. Zum Abraham wurde gesagt, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir. Zur Hölle musste ich sinken, hat Martin Luther gesagt, wenn er sich vor Gott prüft. Ich bin ja verloren. Wenn Gott sich nicht über mich erbarmt, bin ich verkauft und verloren. Wenn es nicht das Evangelium gibt, das ist gewiss wahr, 1. Timotheusbrief. Und ein Wort, Wert des Glaubens, dass Christus Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten. Wenn das bloß vom Apostel Paulus erfunden ist und nicht Gewissheit ist, so ist es, können wir es alle aufgeben. Dann brauchen wir keinen Gottesdienst mehr, kein Gebet, dann sind wir verloren und verkauft. Mit mehr mangelhaft als überhaupt vor Gott recht ist. Aber das ist das Evangelium. Der Herr Jesus hat es am Kreuz deutlich gemacht, als dieser mit ihm gekreuzigte Mörder gesagt hat, Herr, leg eine Gedenkminute für mich ein, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus deutlich gemacht hat, dass er für mehr zuständig ist als für Gedenkminuten. Du wirst mit mir, du armseliger Kerl mit deinem verratzten und verlorenen Leben, ich möchte dich zu Gott mitnehmen. Verstehen Sie das Evangelium? Dass wir vor Gott merken, ich brauche den Erlöser, den Helfer Jesus. Evangelisch sein heißt nicht, dass man ab und zu in die Kirche geht und sagt, der Pfarrer ist ja lieb und ich glaube ja auch manches und ich tue manches Gute. Luther hat in dem Lied, nun freut euch, liebe Christen, mein, den Vers gedichtet. Er sprach zu mir, halt dich an mich. Es soll dir jetzt gelingen. Ich gebe mich selber ganz für dich. Da will ich für dich ringen. Denn ich bin dein und du bist mein. Und wo ich bin, da sollst du sein und soll der Feind nicht scheiden. Verstehen Sie, das ist evangelisch. Die Gewissheit, dass der Herr Jesus gerade über mich armseligen Kerle seine Liebe ausgießen sagt, du, ich kämpfe für dich, ich lass dich nicht dem Teufel, ich möchte dich zu Gott bringen. Evangelisch sein hat etwas zu tun mit der Gewissheit des Heils. Luthers Theologie mündet in Gewissheit des Heils. Wenn Sie einmal in der Sterbestunde sind, dass Sie nicht sagen, hoffentlich komme ich bei Gott an, hoffentlich. Ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Gerade weil ich so ein armseliger Kerl bin. Ich brauche die Nachhilfe des Heilens. Und ich habe ein Recht darauf. Man hat jetzt 300 Jahre lang so getan, als sei das sogenannte protestantische Prinzip, das, was das evangelische Sein ausmacht, dass man in großer Freiheit alles in dieser Welt kritisiert. Ich habe die Freiheit, die Kirche zu kritisieren, den Landesbischof zu kritisieren, Verladen, Sangbuch, Gottesdienst ist lang, Predigt ist langweilig, die Kirche tut zu wenig, und der Busch ist nichts, und der Hussein ist nichts. Wir sind die großen Kritikaster der Weltgeschichte geworden, als ob wir Oberlehrer wären, die andere zu kritisieren haben. Nichts gegen Oberlehrer, aber sehen Sie, was ich meine. Bei Martin Luther, und das ist nachzulesen, war, ich lasse mich von Gott kritisieren. Das ist evangelisch. Dass ich mich von Gott, mir von Gott sagen lasse, wie es eigentlich um mich steht. Da sind uns oft katholische Christen voraus. Den einmal wenige Tage vor seinem Tod dem Staatsminister Dr. Alois Mertes begegnet, hat er ein eindrückliches Gespräch. Er hat zu mir gesagt, ich könnte meine Arbeit als Staatsminister nicht tun, wenn ich nicht wüsste, Psalm 130, so du, Herr, willst Sünden zurechnen, Herr, wer wird bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung. Weiß doch bei vielen Entscheidungen nicht, ob die Entscheidung richtig ist, wie sie sich auswirkt. Wenn ich nicht weiß, dass unser Herr da ist und aus meinen dummen Versuchen noch etwas machen kann, als lebendiger Herr. Wenn der mir alles Falsche zurechnet, kann ich mich in Mausloch verkriechen. Aber bei ihm ist die Vergebung. Da habe ich gemerkt, wenn man so lebt, mit der Vergebung Jesu rechnet, kann man sogar Staatsminister sein, in großer Verantwortung. Der Herr Jesus, und das wissen wir aus dem Evangelium, hat ja immer wieder Hilfen gegeben, dass Menschen sich prüfen sollen. Die Pharisäer, die gesagt haben, ist denn eigentlich nötig, dass du dich gerade um die Zöllner kümmerst, für die Stasi-Mitarbeiter, und die Prostituierten, alle. Das ist komisch, wäre doch auch nicht nötig. Dann hat Jesus gesagt, ich bin gekommen als Arzt. Und der Arzt fragt immer zuerst, wo fehlt denn bei dir? Und ich sage, ja doch, das ist gut, bei Verdauung ist gut, ich esse gern, und kann schaffen, und gut schlafen. Dann sagt der Arzt, dann geht sie ganz schnell wieder raus. Ich habe nämlich Sprechstunden voll mit Leuten, die mich brauchen. Ich bin gekommen als Arzt. Jesus ist gekommen für Leute, die ihn brauchen. Die merken, es stimmt hinten und vorne nicht. Und als die Pharisäer so fragten, warum eigentlich? Dann hat Jesus gesagt, geht aber hin und lernt, was das bedeutet, dass Gott sagt, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Jetzt überlegt euch mal, kaut drauf rum, wie auf einer guten Kaugummi sozusagen. Gott, Barmherzigkeit, das merkt ihr nicht, dass ihr knochenhart seid und kein bisschen Barmherzigkeit habt. Das Wichtigste für Gott, ihr seid doch ganz weit weg von Gott, aber Jesus hat nicht gesagt, ihr Kerle, ihr seid ja unbarmherzig und für Gott ist Barmherzigkeit wichtig. Geht hin, lernt, überlegt euch mal. Als der reiche Jüngling kam, sagt, guter Meister, was euch, sag ich, Moment, gut ist doch bloß Gott. Weißt du überhaupt, was gut ist? Bist du gut? Als die Frau von Sychar mit Jesus sprach über große religiöse Probleme, die hätte heute bei jedem Volkshochschulkurs, kirchlichen Erwachsenenbildungskurs mitmachen können, war diskutierfreudig, wo man richtig anbetet und so. Und Jesus sagt dann plötzlich, jetzt hol mal deinen Mann. Oh, sagt sie, ich habe keinen Mann. Ja, Jesus sagt, gut, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und da hat die Frau nicht gesagt, so, unverschämt, wer hat dir was über mich gesagt? Sondern sie ist nach Sychar hineingelaufen und hat gesagt, da ist einer, der mir endlich gesagt hat, wie es in meinem Leben aussieht. Es kann eine große Befreiung sein, wenn wir nicht mehr schauspielen müssen. Sondern ich sagen kann, lieber Gott, du weißt, wie es innen drin in mir aussieht. Vor Gott leben. Sie brauchen es gar nicht vor anderen Menschen sagen. Sie dürfen es heute sagen, lieber Herr Jesus, wenn du der Arzt bist, ich brauche dich. Bei mir ist hinter und vorne alles eh kaputt. Brauche dich. Vor Gott leben. Evangelisch. Das Dritte, nicht bloß mit der Bibel leben, nicht bloß vor Gott leben, sondern mit dem Evangelium leben. Martin Luther hat eine große Unterscheidung gemacht, hat gesagt, das Gesetz Gottes sagt, was wir tun müssen, was wir Menschen tun müssen. Schon bei den 10 Geboten, nicht ehebrechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht falsche Aussagen machen, was wir tun sollen. Vielleicht heute gehört zum Gesetz, dass wir sorgen sollen, dass unsere Umwelt nicht noch mehr verschmutzt wird, dass wir uns sorgen dafür, dass nicht noch mehr Müll anfällt. Wenn ich mit Landräten spreche, die sagen, wir wissen keine Lösung, wie man mit dem Müll fertig wird. Ist doch dumm, wenn man uns da unten einen Vorwurf macht, keine Müllverbrennung und keine Deponien. Was sollen wir denn tun? Helft doch ihr Pfarrer mit, dass weniger Müll anfällt. Sage ich gern weiter. Das ist das, was wir tun sollen. Da gibt es sehr viele wichtige Dinge. Mehr Zeit haben für unsere Kinder. Das, was wir tun sollen. Es gibt sehr viel, was wir tun können. Aber das Evangelium sagt, so hat Martin Luther uns immer gesagt, was Gott für uns tut. Und wenn wir evangelische Kirche sind, dürfen wir durchaus das sagen, was wir tun sollen, aber entscheidend das weiter sagen, wenn wir evangelische süddeutsche Vereinigung sind, entscheidend das weitersagen, was Gott für uns tut. Man sagt immer, die Christen sind erst glaubwürdig, wenn sie das leben, was sie auch sagen. Und man meint damit, sie sollen anständig, nächstenliebend, geduldig sein. Sagen wir eigentlich das? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, also Goethe gesagt. Aber das Evangelium sagt, dass Christus Jesus gekommen ist, Sünder selig zu machen. Wir werden erst glaubwürdig als evangelische Kirche, wenn wir wieder Sünder sein wollen und nicht rechtschaffene Bürger, die ganz ausständig sind. Wenn wir es zugeben, dass Leute sagen, er springt in die Kirche, aber ich weiß von dem was, da müssten wir sagen, du weißt nicht ein Zwanzigstel von dem, was in meinem Leben dreckige Wirklichkeit ist. Sieht noch viel, viel schlimmer aus, du ahnst nicht wie. Da wären wir glaubwürdig. Aber ich habe einen herrlichen Jesus, der genau für solche zerbrochenen, schwachen Leute da ist. Und vielleicht brauchst du auch. Das wäre das Zeugnis, was wir heute weitergeben sollten. Mit dem Evangelium leben, was Gott für uns tut, dass er in unsere Welt diesen Jesus hereingibt. Dass er für die Wahrheit Zeugnis ablegt. Dazu bin ich in die Welt gekommen, dass wir die Wahrheit wissen, jetzt nachher drüber reden, die Wahrheit über Gott. Was tut Gott für uns? Dass er uns diesen Jesus in unsere Welt hereingibt, über den er zweimal sagt, bei der Taufe Jesu und bei der Verklärung. Das ist mein lieber Sohn. Wir nehmen damit ein Wort aus Psalm 2 auf, gegen die Rebellion der Welt, die wir heute auf den Fernsehschirmen sehen, dass die Menschen aus eigener Kraft diese Welt gestalten wollen, die längst Gott abgeschworen haben. Wir werden schaffen, sagte Hussein. Die Amerikaner sagen, wir werden schaffen. Die Operation gelingt besser, als wir ahnen. In diese Welt, die sagt, Gott ist für fromme Gottesdienste, für stille Kämmerlein. Sag Gott, ich habe meinen Sohn eingesetzt, du bist mein Sohn. Dir gebe ich die Fäden der Weltgeschichte in die Hand. Und als Jesus vom Vater gesagt bekommt, du bist mein Sohn, ist das in Kraft getreten. Der Plan Gottes, dass nicht die menschlichen Herrscher die Welt bestimmen, sondern dass einmal Jesus die Fäden der Weltgeschichte in die Hand nimmt. Du bist mein Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Lesen Sie mal im Jesaja-Buch weiter. Er wird das zerstoßene Rohr nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen. Jesus. An dem hat Gott Freude, dass er uns, die wir oft bloß noch glostende Dochte sind, die mehr rauchen, als dass sie Licht geben, nicht vollends zerbricht, aufbaut. Dazu ist Jesus da. Den hat Gott in unsere Welt hereingegeben. Ach, wie viel sind hier, die der Herr Jesus erst recht noch aufbauen will, stärken will, kräftigen. Wenn kein Mensch ihnen ein gutes Wort gibt, dass er sagt, ich habe dich lieb, ich habe dich erwählt, ich habe Großes mit dir vor. Meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Trau doch mir etwas zu. Jesus ist uns gemacht, so sagt der Apostel Paulus von Staunen, von Gott zur Weisheit. Ich war heute wieder in einer Sitzung, ich weiß nicht, ob der Bruder Greichen merkt hat, wo man denkt, jetzt ist alles vernagelt, ich weiß nicht weiter. Dass man rufen darf, Jesus gib mir Weisheit. Ich bin von Gott zur Weisheit gemacht. Wir haben das Zeichen des Gekreuzigten in der Mitte unserer Kirchen und Versammlungsräume. Da wo der Teufel gesagt hat, alle gehören mir, alle, auch der Hiob fürchtet Gott nicht, uneigennützig. Alle haben die Markierungen des Bösen an mir. Da geht Jesus in den Kampf hinein, die Schlacht Gottes zu schlagen. Der Teufel sagte, werde ich mal sehen, ich krieg's hin, komm Jesus, ich werde dich von Gott lösen. Und wenn es sein muss, durchs Leiden. Der Jesus hat gesagt, jetzt kommt die Stunde der Finsternis. Kommt der Fürst dieser Welt. Und die Frage ist, ob er Macht über mich hat. Und Jesus kämpft diesen Kampf stellvertretend für die Menschen und macht deutlich, der Teufel kriegt ihn nicht herum, sondern das letzte Wort ist, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und da möchte ich, dass Jesus für sich den Sieg davon tragen, sondern erst mitgenommen hat, war dieser Mörder in seinem verfussten Leben. Jesus möchte Leute mitnehmen. Er ist doch, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen. Für euch kämpfe ich den Kampf. Wenn Sie das Kreuz Jesu sehen, dieses Zeichen des gekreuzigten Jesus, denken Sie, er hat den Kampf mit dem Bösen aufgenommen. Er ist stärker. Der Teufel kriegt ihn nicht herum. Herr Jesus, jetzt halt mich bei dir fest. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, habt ihr vorher gesehen. Starke Erlöser. Und dann hat Gott diesen Jesus aus dem Grab herausgeholt. Weil wir ihn brauchen, einen lebendigen Jesus. Den könnt ihr nicht verzichten. Ich möchte nicht auf ihn verzichten. Ihr dürft nicht auf ihn verzichten. Ihr braucht einen lebendigen. Und unser ganzer Glaube besteht elementar darin, so steht es Römer 10. Wenn ihr glaubt, dass Jesus lebt, dass er von Toten auferstanden ist und seinen Namen anruft, Jesus, dann seid ihr gerettet. Dann seid ihr mit ihm verbunden. Gott hat diesen Jesus zu sich geholt, zur Rechten Gottes. Er ist vor dem Vater und tritt für uns ein. Bevor wir überhaupt noch heute den Namen Jesu angerufen haben, hat Jesus schon vor dem Vater unsere Namen genannt. Denk doch an ihn, denk an den, denk an seine Schwäche. Denk, wie rasch ihr der Gaul durchgeht. Herr, lass ihn nicht allein. Alles hat Gott für uns getan. Und ich bloß am Anfang von dem, was Gott täglich für uns tun will. Martin Luther hat am schönsten dargestellt in den Tausch. Ich darf ihm meine Drecksgeschichten bringen. Und er gibt mir dafür seine Heiligkeit. Ich darf ihm meine Dummheiten bringen, sagt er, Jesus, das ist passiert. Und er gibt mir dafür seine Weisheit. Ich darf ihm alle meine Ungerechtigkeiten bringen. Und er gibt mir dafür seine Gerechtigkeit. Ich darf ihm all meine Ungeduld bringen. Ganz komischer Tausch. Aber es ist der Tausch, zu dem uns Gott einlädt in Jesus. Ich will da für dich ringen. Mit dem Evangelium leben. Wir haben begonnen, aus der Bibel leben, vor Gott leben, mit dem Evangelium leben, was Gott für mich tut. Und wenn Sie einen Tag voll Schwermut haben, wo Sie denken, es ist alles vom Teufel und es ist alles nichts und ich kann nichts und mich halt versteht keiner, dann nehmen Sie sich ein Blatt Papier vor und schreiben einmal auf, wie viel Güte Gottes in Ihrem Leben ist. Und vergessen Sie nicht das, was das Evangelium sagt. Was Gott für uns tut. Evangelisch sein ist nicht eine Sache für die Lohnsteuerkarte oder für unseren Ausweis. Sondern ist etwas, zu Beginn haben wir es gehört, eine Kraft. Das Evangelium berichtet uns davon, dass Gott uns seine ganze Kraft schenken will, dass wir mit Jesus leben können, ganz eng mit ihm verbunden. Und Martin Luther hat das entdeckt in der Reformation. Wir wissen das letzte Wort, das er gesagt hat vor seinem Sterben, wir sind Bettler. Das ist wahr. Das andere Wort, das er immer gesagt hat, Domini Sumus, wir sind des Herrn. Genau als arme Leute gehören wir dem größten aller Herren. Mit seiner Weisheit, mit seiner Kraft, mit seinen Wundern. Ich möchte Sie einladen, dass Sie so evangelisch werden, wie uns das Martin Luther in ganz einfacher Weise gesagt hat. Mit Jesus leben als kleine, armselige Bettler, die von ihm reich gemacht werden. Ich möchte gerne mit Ihnen beten. Wenn ich an mir selbst verzage, tröstet mich, Gott, deine Macht. dass ich's in dem Glauben wage, bis ich meinen Lauf vollbracht. Habe ich deine Macht erfahren, da so mancher Fall getreut? O, so wird sie mich bewahren bis zu meiner Seligkeit. Deine Kraft, die mich bekehrte, die den Glauben in mir schuf, beten, kämpfen, dulden lehrte, ist mir nahe, wenn ich rufe. Dass ich schwach bin, wirst du wissen. Dass du stark bist, weiß auch ich. Du hast mich aus dem Tod gerissen und bist noch dieser Gott für mich. Hang mein Herz an deinen Händen. Was ich nicht kann, wird er tun. Was du anfingst, wirst du enden, eher wirst du ja nicht ruhen. Herr, ich glaube deinen Worten. Deiner Macht vertraue ich noch. Streiten auch der Höllenpforten. Sieget deine Rechte doch. Amen. Wir hören den Chor.
Wir danken für das Lied, aber auch für dieses seelsorgerische Wort, das uns selbst zu der rechten Standortbestimmung unseres Lebens verhelfen will. Wie wir leben, vor wem wir leben. Sie können diesen Abend noch einmal nachhören oder jemand mitnehmen, der vielleicht heute Abend nicht hier sein könnte. Es werden von diesen Abenden Kassetten hergestellt und die können am Büchertisch bestellt werden. Sie also dort Ihren Namen nennen und Ihre Adresse, dann können Sie von diesen Abenden dann eine Kassette erhalten. Ich möchte sehr herzlich einladen für den morgigen Abend, 20 Uhr. Wir freuen uns, wenn der Saal wieder zu voll ist. Und Sie dürfen auch schon, Sie tagsüber daran erinnert werden, den Abend betend vorbereiten, damit Gott zu uns reden und uns begegnen kann. Was wissen wir über Gott? Morgen Abend geht es ja um dieses Thema, was man über Gott wissen kann. Ich möchte noch einmal ganz herzlich dazu einladen. Ich wünsche Ihnen einen guten und behüteten Nachhauseweg. Wir erheben uns und bitten um den Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Gott befohlen und auf Wiedersehen.